Es geht um weltweite Wettbewerbsfähigkeit und meine Frage ist an Sie, was tun Sie für die deutsche Datenautobahn?
Der Zustand, den wir jetzt auf den Autobahnen haben, ist der Gestalt, dass wir wissen, wann wir überhaupt nur noch von Go und Stop auf Autobahn reden.
Herzlich willkommen, ihr lieben Podcast-Fanatischen.net. Experten. Hier sind wir wieder für euch. Nach einer ziemlich langen, meiner Meinung nach viel zu langen Pause, sitzen wir wieder hier auf der Couch. Links neben mir der Manuel Lewenk.
Hallo.
Rechts neben mir der Thomas der Krause. Ein bisschen rechts von mir ist der kleine Bastian. Hallo. Und ich bin Oliver. Und wir heißen euch herzlich willkommen. Und wir geben jetzt Vollgas. 6 Wochen haben wir nichts machen können. Und jetzt lassen wir alles raus. Alles raus. Oder Manuel?
Ja, und das, was die Hörer jetzt hören, ist mit unserer neuen Hardware aufgenommen worden.
Ja.
Also,
deshalb klingt das so scheiße.
Mal schauen.
Das klingt wunderbar,
Thomas. Ich hoffe, dass der Klang
das klingt ganz
deutlich besser ist als mit dem vorherigen Gerät. Wie hat euch denn das neue Intro gefallen?
Ja. Hm? Ich vermisse so ein bisschen die Musik, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Ja, so Musik. War ein bisschen Geklimper dabei.
Ja.
War ein bisschen zu wenig.
Ja.
Muss man ein bisschen mehr. Pep rein.
Okay. Hast du was Vorschlag?
Ja, ich habe da mit einer künstlichen Intelligenz herumexperimentiert und er hat einige Lieder rausgeschmissen. Mhm. Ich weiß nicht, da ist eins.
Ja.
Das war sogar in Deutsch. Vielleicht kann man das mal spielen.
Jetzt weiß ich nicht, hier haben wir so viele Knöpfe. War das dieses Rockige?
Das war dieses Deutsche, was relativ kurz war.
Ich drücke einfach mal den ersten Knopf.
Was wir hier machen.
Genau das ist es.
Was war das denn?
Das war das Ende.
Death Couch. Hörer sind besser. Ja, einfach. So viel besser.
Klingt ja sympathisch erstmal, ne?
Aber eigentlich wissen wir gar nicht, was wir hier machen.
Ich habe zufälligerweise aber auch noch einen Gegenvorschlag, weil ich habe auch noch Intros produziert, so zur Auswahl.
Ja, lass mal hören.
Also mein Vorschlag wäre dieser hier dann.
Wie komme ich aus diesem Code-Dschungel nur wieder nach Hause? Ich brauche Tipps von Thomas Krause. Wie wird der Sozerver wieder schnell? Das weiß nur der Manuel.
Ja, ist ein bisschen abrupt zu Ende. Also, und ich habe auch nicht SO-Server, sondern SQL-Server gesagt, aber das hat hier irgendwie
nicht verstanden. Das kriegt er manchmal nicht so richtig hin, ne?
Nicht so richtig, ja.
Ich bin ein bisschen traurig, dass jetzt in diesem mein Name nicht gefallen ist.
Ja.
Ich habe ja ein Lied produziert, da sind unsere drei Namen gefallen.
Echt?
Ja.
War das Rockige?
Ja, es gibt einmal dieses Inferior Onslaught, das war dieses Death-Metal-Ding.
Ja.
Das andere.
Ja.
Ist das, wo unsere Namen halt
fallen. Soll ich zünden?
Ja, mach es.
Okay, dann haben wir das. Also bis jetzt hat mir das erste am besten gefallen. Aber mal gucken, was das hier kann. Sehr martialisch. Du hast ja Stunden vorgesessen.
Dieses Java ist bloß Lava. Aha. .NET, das ist fett, ich da werde.
Java ist Lava und was kam danach in der Zeile?
Ich weiß gar nicht mehr, irgendwie verbrennen.
Okay. Mir hat das erste besser gefallen, weil da die Zuhörer so gelobt werden.
Ja gut, das ist jetzt eine kleine Selbstbeweihräucherung, aber der hat auch Momente.
Das ist auch ein bisschen langatmig vielleicht, ne?
Ja gut, es geht jetzt 2,5 Minuten. Also.
Eine gewisse, ist ein bisschen repetitiv, ne?
Das ist halt ein normales Lied, ne?
Ja, ja.
Aber das Ende ist gut, pass auf.
Ja.
Thomas, Manuel, Oliver! Power of motherfucking Death Couch!
Ist nicht schlecht. Ist vielleicht irgendwie so als Intro ein bisschen...
Es ist zu lang.
Ist ein Outro vielleicht, oder?
Ja, 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 genau. Das
Outro, ja, ist
gut. Genau,
das, ja, Outro. Ja.
Das, wenn, ich, ja, wenn sich die Zuhörer jetzt fragen, woher wir diese Tracks haben,
komponiert.
Tracks selber komponieren auf udio.com war es, ne, Oliver?
Ja, so wie Studio, nur ohne ST.
Das macht ja wirklich Sinn. Hm. Genau, deshalb. Ja,
also Möbel, ich dachte, ja, das kommt von Audio, also A-Udio, aber so Udio.
Ach so, das kann natürlich auch sein.
Ich dachte jetzt, Udio wäre jetzt irgendeine Abkürzung, aber stimmt.
Ich weiß nicht genau. Sinn. Ich habe aber noch einen alternativen Vorschlag. Weiß nicht, die Leute, die jetzt keinen Bock mehr darauf haben, wir haben auch Kapitelmarken, ihr könnt das skippen, aber ich finde den Vorschlag eigentlich ganz gut. Achtung.
Du bist im Dschungel mit den Füßen tief im Kot. Dann hör die Death Couch und du gehst nicht tot. Thomas, Odel und Manu teilen gern ihr Wissen. Denn damit wird dein Source Code weniger beschissen.
Ja.
Und Musik finde ich das auch ganz ja, gut.
Das ist so ein bisschen Neue Deutsche Welle mäßig irgendwie.
Ne? Ja, hat so 80s Vibes.
Ja. Mhm.
Sehr schön.
Ja, das ist ja toll, dass wir so viel...
Wir sind einfach auch kreativ.
Das muss man wirklich sagen. Wenn wir nur halb so viel Energie in die Vorbereitung unserer Inhalte stecken würden. Ne?
Naja, im Prinzip ist das ja die Vorbereitung der Inhalte.
Ja, sich auch so.
Ja. Aber mehr Auswahl haben wir nicht, ne? Nee. Oder?
Und mehr haben wir auch sonst nicht. Also, tschüss. Nein, wir haben doch ganz viel vorbereitet. Haben wir doch, oder?
Ja, wir hatten aber noch eine Variante, die wollte ich jetzt den Zuhörern nicht vorenthalten, die du gemacht hast, Oliver.
Ach so.
Ja.
Ja, bitte. Also, ja. Die ist auch nicht so lang.
Aber jetzt auch die letzte.
Ist die vorletzte. Achtung.
Hey, the code.
Gefällt mir bis jetzt am besten, muss ich sagen.
Hat was. Mhm.
So programmiert man in Gaza. Klingt wie meine Tochter beim Streiten. Ich kotze nicht, ich seh. Ich hoffe, dass du verreckst.
Das ist vielleicht ein bisschen zu beleidigend, oder? Und Death Cloud kommt das auch nicht drin vor, oder?
Es ist provokant. Es ist provokant.
Ja. Okay, ich hätte noch einen letzten Vorschlag.
Ich meine, wir wollten ja auch ein bisschen polarisieren.
Ja.
Aber jetzt in diesem Twist, den man leider nicht mehr hört,
ach so,
wird das Ganze auch so ein bisschen so aufgedröselt, dass,
ja,
worum es eigentlich wirklich geht.
Kommt jetzt der Twist?
Jetzt kommt der Twist. Ich finde das sehr schön.
Aber eigentlich sind wir lieb. Aber eigentlich will ich alles nur kompilieren. Aber eigentlich will ich nur weinen. Will ich nur leben.
Ist nicht schlecht. Ist nicht schlecht.
Ja.
Auch sehr episch. Okay, letzter Vorschlag von mir. Achtung.
Du bist im Dschungel mit den Füßen tief im Kot. Dann hör die Death Couch und du gehst nicht tot.
man nur teilen gern ihr Wissen. Denn damit
ist der gleiche Text wie vorhin, aber
weniger beschissen.
Ding ein bisschen wie Bürgerlast Dietrich, ne?
Stimmt. Ich verstehe auch nicht, was da gesungen wird. Aber es ist egal, verstehe ich bei den meisten Popsongs auch nicht, was da gesungen wird.
Ja.
Und auch da wieder ein abruptes Ende. Ich weiß es nicht. Mir hat das erste eigentlich am besten gefallen mit dem, mit der Lobpreisung der Hörer.
Ja. Das könnte man ja vielleicht ein bisschen aufpeppen und dann manchmal als Intro verwenden. Ich meine, da fühlen sich unsere Hörer auch gut und das wollen wir auch.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ist auf jeden Fall alles sehr kreativ. Haben wir weitere Inhalte für die Sendung eigentlich?
Nein.
Auch noch ein bisschen off-topic. Wir haben gerade per Uber Essen bestellt. Und Mega-Feature kannte ich überhaupt nicht, weil da, wo ich wohne, gibt's niemanden, der per Uber liefert. Dass man so eine Gruppenbestellung machen kann. Und man schickt den Link zu anderen Leuten. Und die können dann auch was für sich quasi auf die Liste setzen. Fand ich eigentlich ganz cool.
Ja, ich bin auch begeistert. Vor allen Dingen, ich meine, das macht man ja wirklich oft, ne? Was ich jetzt noch cool gefunden hätte, wäre, wenn auch die Möglichkeit bestünde, dann irgendwie so einzeln abzurechnen. Das heißt, ich habe ja hier in meiner Uber-App habe ich eben PayPal eingerichtet und jetzt wäre es echt cool gewesen, wenn die gesagt hätten, okay, ich belasse jetzt für dein Zeug dein PayPal-Account. Aber das hat er irgendwie nicht gemacht, ne?
Schade. Ja.
Nee, vielleicht kann man wiederum in PayPal, obwohl es geht, glaube ich, auch nicht. Kannst ja in PayPal so Money Pools machen, aber der hat mich jetzt auch gar nicht bei PayPal direkt nach den Details gefragt, weil er so eine Dauerlastschriftberechtigung da irgendwie hat.
Also er hat mir jetzt, also das fand ich auch ganz cool, ich musste jetzt keine App installieren, du hast mir nur einen Link geschickt, ne? Und er hat mir jetzt irgendwie eine Push-Nachricht geschrieben, dass ich irgendwie vergessen hätte zu bezahlen oder sowas. Jetzt ist die Message auch weg. Oder finde ich sie hier noch? Nein, finde ich es gerade nicht.
Und was jetzt übrigens ziemlich cool ist.
Aber trotzdem, mal, also coole Funktion.
Er zeigt jetzt quasi den aktuellen Status der Bestellung.
Er zeigt jedem, der bei der Bestellung mitgemacht richtig, hat, genau, auch noch an, wo das Essen
bleibt. Er zeigt jetzt an, wann das Essen geliefert wird, wo der Fahrer ist, wer der Fahrer ist und was für ein Auto er hat. Das ist der Mahmoud. Der Mahmoud hat irgendwie so einen schönen schwarzen Flitzer.
Ich glaube tatsächlich sogar, wenn du nachher die Bestellung machst, dass du es in separaten Tüten irgendwie so bekommst pro Person.
Echt? Nee.
Das habe ich zumindest einmal gehabt. Das heißt,
das wäre natürlich der Knaller.
Umweltschweine.
Aber das muss halt nur noch schmecken. Ne?
Oder das
muss es nur noch.
Oder, gut, das ist jetzt, wer weiß, ob es in speziellen Tüten, aber das zumindest so beschriftet ist, für wen das ist.
Mega. Ich bin vor 2-3 Wochen zum ersten Mal mit einem Uber Auto gefahren. Also ich weiß nicht, das ist für euch wahrscheinlich ein alter Hut und für die Zuhörer.
Ich bin noch nie mit einem Uber gefahren.
Echt nicht? Nee, habe ich noch nie gemacht vorher. Weil,
wir machen warum? Das ständig, also, ist halt günstiger als Taxi.
Ne? Ja, ist günstiger als Taxi, fand ich erstmal ganz cool. Und auch da, also die App, holla die Waldfee, ne? Schon ganz cool.
Wo bist du denn gefahren? Also in Essen gibt es das nicht.
Ich bin in Ratingen gefahren. Das ist tatsächlich ein Problem. Also ich wusste, dass ich irgendwie in 3 Tagen morgens mit dem Auto in Oberhausen abgeholt werden muss und wieder nach Hause, nach Ratingen gefahren werden muss. Und habe mir dann einen Account erstellt, nur über die Webseite, keine App installiert oder so. Und da konntest du halt sofort, hast du verschiedene Fahrzeuge zur Auswahl, wenn du jetzt irgendwie live fahren willst. Und da steht auch sofort der Preis und kannst sagen, ah, ich will aber ein E-Auto haben oder irgendwie ein besonders umweltfreundliches oder so. Und du konntest einen Termin auch schedulen. Also du kannst sagen, morgen um diese und jene Uhrzeit will ich abgeholt werden. Das hat nicht funktioniert. Also er hat gesagt, nee, das geht nicht. Also den Grund hat er mir nicht mitgeteilt. Er hat aber dann quasi gesagt, ja, aber wenn du das Auto brauchst, dann lock dich halt nochmal ein und dann klickst du irgendwie und dann suchen wir ein freies Auto. Ich war dann da und tatsächlich sucht er dann irgendwie 5 Minuten quasi nach einem freien Auto, hat keins gefunden. Dann habe ich irgendwie nochmal geklickt und gesagt, ich brauche ein freies Auto. Und dann funktioniert es aber. Dann kriegst du halt sofort auch angezeigt, wer dich jetzt wo fährt, mit welchem Auto, wie das aussieht und so. Und siehst auch live auf einer Karte, wo der ist. Und du kannst dann auch noch, was weiß ich, läufst du irgendwie den 2 Straßen entgegen oder so, wenn du Zeit und Lust hast und der Fahrer sieht wohl auch, wo du dich befindest, ne, live quasi. Ja. Und dann eingestiegen, losgefahren, die Abrechnung erfolgt komplett über die App. Ich habe da vorher meine Kreditkarte hinterlegt und du bezahlst dann auch nichts mehr und weißt vorher auf den Cent genau den Preis, was das kosten wird.
Was passiert, wenn du einsteigst? Musst du da deinen Namen nennen oder?
Gar nichts. Also
kannst du auch jeder einsteigen,
oder? Ja, Moment, also du siehst erstmal du selber, was ist das für ein Fahrzeug, was sich abholt? Also Marke, Farbe und auch das Nummernschild.
Ja.
und wie der Fahrer heißt. Und der Regel ist, wenn du einsteigst irgendwie, dann fragt er dich irgendwie, bist du Manuel oder sowas, ne? Und nochmal, um das zu checken. Wenn jetzt wahrscheinlich in ein Rad hängen oder sowas, fragt er nicht, weil du der einzige Depp da bist, der irgendwie ein Uber bestellt hast. Aber
weiß ich ja nicht. Also ich bin das an einem Bahnhof eingestiegen. War jetzt auch nicht so voll, der hat mich jetzt nicht gefragt, aber es war auch relativ offensichtlich. Also ich habe ihm dann schon irgendwie so die Hand entgegengestreckt, der hat dann da gehalten, ich bin eingestiegen und los ging's. Und dann bin ich halt am gleichen Tag nachmittags nochmal zurückgefahren, also ich musste ein Auto bei der Werkstatt abholen. Und da hat es auch gut funktioniert. Also genau so quasi, ne? Du siehst sofort, was das kostet und es war verhältnismäßig günstig im Vergleich zu einem Taxi. Natürlich teurer als ÖPNV oder so, keine Frage, aber ist halt letztendlich auch ein Taxi.
Ja, ich würde auch sagen, es ist meistens so 30-50% günstiger und ist halt auch vor allem tageszeitabhängig. Ne? Also wenn jetzt gerade wenig Bedarf ist, ist es halt deutlich günstiger, als wenn jetzt gerade viel Bedarf ist.
Ach ja, okay, das wusste ich gar nicht. Ja.
Und es gibt manchmal auch so Aktionen, dass dann mal 10%, 30% oder so Spaß.
Ja, und was ich halt einfach mega komfortabel fand, ich meine, wenn du jetzt irgendwie aus der Düsseldorfer Altstadt nach Hause fährst oder so, ne, und setzt dich in irgendein Taxi und fährst los, ist ja immer so ein bisschen ein Glücksspiel. Man weiß ja nie so genau, also ich zumindest nicht, was das dann ungefähr kosten wird. Und dann kommst du halt zu Hause an, dann sagt der Fahrer ja 100 Euro bitte oder so. Das ist natürlich spannend. So. Und du siehst da halt sofort, was das kosten wird und musst auch nicht bezahlen. Also beziehungsweise es läuft halt komplett über die App.
Ja. Oder auch wenn du ein Taxi bestellst, ne, dann bist du auch immer ein bisschen unsicher, kommt das dann wirklich auch? In der Regel funktioniert es irgendwie, aber du hast ja keinerlei Feedback. Ne? Wenn es jetzt irgendwie... Du musst dringend, keine Ahnung, irgendwo hin. Du rufst da an irgendwie und die brauchen da 10 Minuten, ne? Dann ist schon ein Risiko, ne? Ob du da jetzt nochmal anrufst oder so. Und in der Uber-App siehst du halt direkt, wo ist der Fahrer irgendwie, wann ist er bei dir, kriegst direkt die Rückmeldung.
Aber ja, das gibt es in dieser MyTaxi-App ja eigentlich auch.
Die kenne ich wiederum auch nicht. Ich fahre so selten.
Da kriegst du auch die Rückmeldung, wann der da ist? Okay.
Du siehst den Fahrer direkt auf der Karte. Nur MyTaxi war jetzt irgendwie nicht so verbreitet. Als ich damals noch in Kastrop gewohnt hatte und ich da ein Taxi brauchte, hatte ich genau den Fall gehabt. Also das konnte ich nicht bestellen, das Taxi darüber. Und dann habe ich ein Taxi gerufen, weil ich dringend irgendwo hin musste. Und das kam einfach nicht. Ich habe dann eine halbe Stunde gewartet, dann habe ich angerufen, ja, wann kommt denn der Wagen? Ja, ich habe jetzt schon 2 oder 3 Mal durchgegeben. Ich mache es jetzt nochmal. Und dann kam der irgendwie nach einer Stunde. Ich weiß nicht, was das Problem war.
Ja, Schrott, ja.
Da hätte ich mir schon gerne irgendwie so ein Feedback gewünscht, dass der Wagen mir unterwegs ist.
Oder? Also ich denke, wie sagt er gerade so in Oberhausen, ne, das war jetzt wahrscheinlich auch zu einer Stoßzeit, sagten sie ja dann irgendwann, ja, ist halt gerade kein Auto da, musst du jetzt mal gucken. Das wird dir wahrscheinlich mit dem Taxi eher nicht passieren. Ne? Also das dürfte denen ja wahrscheinlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du da anrufst bei Taxizentrale und die sagen, wir haben kein Taxi. Wenn das nicht gerade Silvester ist oder so.
Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Taxifahrer manchmal wissen, wo es hingeht und dann ist das für die möglicherweise zu unrentabel und dann sagen die ja, nee, dann muss man gucken.
Ja. Ja, aber abgesehen davon fand ich es cool. Also schön technisch super gelöst, irgendwie total aufgeräumte App. Du hast halt irgendwie Push-Nachrichten, wenn der Fahrer jetzt irgendwie in 3 Minuten da ist oder so. Ne? Und auch diese Live-Daten hatten kaum irgendeinen Versatz. Also es war wirklich, wenn da steht, ist noch 300 Meter weit weg, dann war der auch 300 Meter weit weg.
Ja. Und du hast es halt auch wirklich in quasi allen Ländern mehr oder weniger verfügbar in den größeren Städten. Ne? Also nicht so wie eine Taxi-App, wo dann irgendwie 10 verschiedene brauchst für 10 verschiedene Länder.
Ja. Ja, es war für mich irgendwie so eine App, wo man sich dann halt irgendwie fragt, ja, wieso hat das nicht schon immer so funktioniert? Ne? Also wo ist das?
Bei unserer Bestellung sehen wir jetzt beispielsweise, dass Mahmoud nur noch 2 Minuten entfernt ist mit unserem köstlichen Sushi.
Okay. Niklas hat uns geschrieben, er hat geschrieben, hallo liebe DevCouch, ich bin Vater von 3 Kindern und habe keine Zeit, mich mit dem neuesten Zeugs zu beschäftigen. Und was kannst du an Vektordatenbanken empfehlen? Thomas, du bist unser KI-Experte.
Ja.
was ist das überhaupt?
Was ist eine Vektordatenbank? Ja,
Dokumentdatenbank kenne ich, relationale Datenbank kenne ich.
Ja, müssen ein bisschen weiter rausholen. Also es geht um das Thema künstliche Intelligenz und Large Language Models. Und wir hatten schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, so ungefähr, wie diese Dinger funktionieren. Aber nochmal zur Erinnerung, so ein Large Language Model versucht ja immer quasi das nächste Wort in der Reihe fortzusetzen quasi. Das heißt, du hast irgendwie, gibst einen Input rein, das ist irgendwie deine Anfrage in ChatGPT oder so. Und dann versucht das Modell erstmal das erste Wort der Antwort irgendwie zu ermitteln. Also was ist das wahrscheinlichste Wort, was jetzt irgendwie da Sinn machen würde in diesem Kontext. Und sobald es dann ein Wort quasi vorhergesagt hat, dann wird quasi wieder der gesamte Input plus dieses extra Wort wieder als neuer Input quasi reingegeben, um das nächste Wort dann, das wahrscheinlichste Wort zu ermitteln. Mhm. Und so kommt dann langsam diese Antwort zusammen.
Und Wort so. Kann man sich wirklich so vorstellen wie bei ChatGPT, also wie ein Wort, was wir verwenden?
Ja, nicht ganz. Also letztendlich arbeiten die intern eigentlich mit so Tokens quasi. Es gibt dann so einen Tokenizer, der macht quasi aus deiner Anfrage so einzelne Tokens, wie gesagt. Diese stehen dann so ungefähr für ein Wort, kann aber auch so ein Wortteil sein. Mhm. Also ist nicht ganz 1:1. So, und jetzt wissen wir ja, dass diese Large Language Models ja auf sehr viel Text im Internet quasi trainiert sind, um dann halt auch wirklich Sachen halt zu predikten, die Sinn machen, und kriegen halt darüber auch relativ viel Wissen quasi schon mit rein trainiert. Also alles, was jetzt in Wikipedia steht und so weiter. Neigen aber natürlich auch manchmal zu diesen Halluzinationen, dass sie sich einfach irgendwelche Sachen ausdenken, wenn nichts Passendes quasi da drin ist.
Wie wir auch.
So. Wenn jetzt aber so ein Large Language Model jetzt zum Beispiel in einem Unternehmen einsetzen möchtest oder jetzt vielleicht mit dem Wissen in deinen eigenen Dokumenten, dann ist das natürlich nicht im Trainingssatz vorhanden. Du musst es ja trotzdem irgendwie dann dem Modell erstmal zur Verfügung stellen. Mhm. So, und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Du könntest jetzt natürlich versuchen, das Modell jetzt selber noch irgendwie so weiter zu trainieren, dass es irgendwie mit diesen Texten trainiert wird. Das ist aber in der Praxis relativ aufwendig und schwierig und müsste man ja auch ständig wiederholen. Das möchte eigentlich keiner machen, also diesen Aufwand. Und die andere Alternative ist, dass man halt quasi diese ganzen Informationen als Input mit reingibt. Dass du also quasi schon in deiner Anfrage sagst du, okay, ich habe jetzt diesen ganzen Kontext irgendwie, egal ob das jetzt dein Softwareprojekt ist oder dein Dokument irgendwie sowas, mhm, und möchte jetzt mit diesem Kontext dann eine bestimmte Anfrage beantworten. Mhm. So, da kommst du aber auch relativ schnell dann an Grenzen, weil diese Modelle haben halt eine Begrenzung, wie viel Kontext man denen quasi mit reingeben kann. Also was ist die maximale Inputlänge? Und die liegt so häufig aktuell bei 128.000 Tokens. Das ist, glaube ich, das, was ChatGPT 4 aktuell hat.
Klingt für mich jetzt aber schon relativ viel.
Das ist schon relativ viel. Da kannst du schon so, ja, weiß nicht, vielleicht so 100 Seiten Text oder sowas kannst du da bestimmt, oder mehrere hundert Seiten Text kannst du da schon reinbringen. Das ist schon sehr, sehr gut. Das muss aber natürlich auch, die Antwort muss da reinpassen und alle möglichen Sachen. Ne? Der ganze Chatverlauf muss letztendlich ja reinpassen, weil wir halt gesagt haben, immer wenn ein neues Wort vorhergesagt wird, dann ist quasi der gesamte vorherige Kontext ist dann wieder das neue Wort ist dann wieder der Input quasi für das nächste Wort. Mhm. So, und wenn du jetzt natürlich im Unternehmen bist, dann sind natürlich ein paar hundert Seiten Text jetzt nicht wirklich hilfreich. Also es gibt ja jetzt ganz neue Modelle auch von Google, die haben bis zu 1 Million Tokens, da kannst du auch schon einen ganzen Film irgendwie als Input reingeben, aber trotzdem ist das ja nicht genug, um jetzt so ein komplettes Wissen in einem Unternehmen irgendwie da als Kontext reinzugeben.
Ja.
Und wenn du jetzt eine konkrete Anfrage hast, dann willst du ja nicht selber erstmal schon das Dokument raussuchen, wo die Information drinsteht, um ihn dann zu fragen, ja, was steht denn da irgendwie in diesem Dokument drin? Sondern du willst ja eigentlich fragen so, keine Ahnung, was kannst du mir zu dem und dem Thema sagen, und möchtest ja dann, dass er trotzdem irgendwie alle Dokumente, die du hast, so als Datenbestand nehmen kann. Mhm. So, und da kommen dann langsam die Vektordatenbanken ins Spiel. Du versuchst quasi so ein Large Language Modell mit einer Suchmaschine zu verknüpfen. Das heißt, anhand deiner Anfrage werden erstmal quasi relevante Dokumente gesucht, die halt vom Inhalt her zu deiner Anfrage passen. Und nur diese relevanten Dokumente oder sogar innerhalb dieser Dokumente dann die relevanten Absätze oder Abschnitte, die werden dann quasi als Kontext, also mit als Eingabe für das Large Language Model verwendet, um deine Antwort zu generieren. Mhm. So, also stellt euch das vor, wie zum Beispiel Bing hat ja dieses auch ChatGPT integriert.
Ja. Oder, Copilot.
Copilot, genau. Und da ist ja auch so quasi anhand der Suchergebnisse, die angezeigt werden, wird ja quasi dann in Bing auch die Antwort generiert. Mhm. So, dadurch bist du auch immer auf dem aktuellsten Stand. Das ist ja nicht nur rein das Training, was jetzt irgendwie Bing hatte, sondern das kommt ja tatsächlich von den Suchergebnissen, die gerade angezeigt werden. Mhm. Und da hast du ja auch die Situation, dass er ja nicht das gesamte Web irgendwie als Kontext hat, sondern nur die aktuellen Suchergebnisse, die halt Bing schon rausgesucht hat anhand der Anfrage. So, und da gibt es jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Du könntest ja einfach jetzt sagen, diese Anfrage, die nehme ich und suche jetzt irgendwie nach den Stichpunkten, die da irgendwie drin vorkommen. Aber das ist natürlich auch so ein kleines bisschen fehleranfällig. Vielleicht hast du irgendwie ein anderes Wort, was eigentlich das Gleiche bedeutet, steht in diesem Dokument drin und so weiter. Und was du eigentlich dann machen willst, ist eher so eine semantische Suche. Also du möchtest quasi in dieser Datenbank etwas finden, was inhaltlich zu dem Thema passt, ohne dass du jetzt speziell nur nach Stichworten suchen musst. Und dafür kannst du quasi aus dieser Anfrage so einen Vektor quasi erstellen. Mhm. Und also ein Vektor ist ja einfach nur quasi letztendlich eigentlich wie ein Array von Zahlen quasi, ne? Und wir kennen einen Vektor irgendwie, wenn du einen zweidimensionalen Vektor hast, das ist irgendwie ein Punkt irgendwie im Koordinatensystem. Du kannst aber auch das abstrahieren und sagen, ich habe jetzt einen Vektor irgendwie mit 100 Elementen. Mhm. So, und letztendlich arbeiten diese Large Language Models auch intern quasi alles mit quasi diesen Vektoren. Auch deine Eingabe wird quasi erstmal umgewandelt, weil es ja letztendlich mit Zahlen rechnen muss quasi und nicht direkt mit Buchstaben oder Wörtern arbeiten kann. Mhm. Und das Interessante ist, diese Vektoren quasi, die du benutzt, die haben eine bestimmte Bedeutung in dem Sinne, dass quasi ähnliche Worte in der Nähe in diesem Raum quasi liegen. Also stell dir das vor, du versuchst jedem Wort, nehmen wir an, du bist jetzt in so einem zweidimensionalen Raum, du versuchst jedem Wort dann irgendwie einen Punkt in diesem Raum zuzuordnen. Und dann könntest du ja sagen, Worte mit ähnlicher Bedeutung, die würdest du halt nebeneinander liegen. Und Wörter, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben,
die wären dann sehr weit entfernt.
Die sind sehr weit entfernt.
Ja. Mhm.
Und genauso läuft es jetzt letztendlich auch in diesen Modellen, dass du halt hast diese ganz langen Vektoren, die sehr, sehr viele Komponenten haben. Aber letztendlich sind die so sortiert quasi, so dass ähnliche Worte oder ähnliche Inhalte zusammenliegen. So, und da landen wir dann quasi bei diesen Vektordatenbanken, die erlauben nämlich genau halt solche Abfragen zu machen, dass du also sagen kannst, ich habe hier eine Suchanfrage, daraus wird so ein Vektor generiert quasi, der so ein bisschen die Bedeutung quasi widerspiegelt und ich suche mir jetzt alle passenden Texte in meinen Dokumenten, die halt auch quasi in dieser inhaltlich halt dazu passen. So, das so als Hintergrund, war das einigermaßen verständlich?
Oh, ich war ja gemutet. Ich habe es verstanden. Das klingt für mich so ein bisschen wie so ein OLAP-Cube oder so, ne? Wie so eine mehrdimensionale Datenbank oder so, wo ich dann irgendwie immer irgendwie Schnitte durch meine Daten habe oder so, ne?
Ja, ich würde es mir eher vorstellen wie so eine Geodatenbank, wo du mit GPS-Koordinaten ja quasi suchst, ne? Da hast du ja auch quasi, suchst nicht nach einem exakten Datensatz, sondern du hast irgendwie eine Koordinate. Und suchst dann irgendwie, was liegt jetzt im Umkreis davon. Und letztendlich kann man sich genauso vorstellen, nur dass es halt nicht zwei Koordinaten XY irgendwie gibt oder Latitude, Longitude, sondern halt irgendwie 100 oder 1000 von diesen Dimensionen. Mhm.
Aber man kann sagen, dass es im Grunde genommen dann so eine Art von Abstraktion, die man dem Modell zur Verfügung steht, um sich in einem gewissen Kontext ein Verständnis von der Materie zu machen, um dann möglichst eine interne Struktur aufzubauen, das besser verarbeiten zu können und zu vermitteln.
Genau, also der Begriff nennt sich auch so Word Embeddings. Das ist ganz interessant. Man kann mit diesen Wortvektoren dann auch richtig rechnen. Es gibt so ein Beispiel. Was ist zum Beispiel Italien plus Hitler minus Deutschland oder sowas und dann kommt irgendwie Mussolini oder sowas quasi als Ergebnis raus. Also quasi du kannst mit diesen Begriffen irgendwie, kannst du halt dann auch so rechnen, indem du halt die Vektoren so zusammenrechnest, guckst, was liegt dann da für ein Wort irgendwie in der Nähe wieder. Ne? Und so,
ach cool, das klingt
so lustige Beispiele hast du dann da.
Ja, okay. Und das heißt, das Modell bedient sich dann auch dieser Daten aus dieser Datenbank?
Also Das wäre der nächste Schritt. Du guckst halt in diese Datenbank rein. Was gibt es quasi für passende Inhalte zu der Anfrage? Mhm. Und diese ganzen Inhalte, die fügst du quasi einfach deinem Prompt hinzu, also der Eingabe von dem Large Language Model. Mhm. Also sagst dann irgendwie hier Kontext, das sind die ganzen Ausschnitte und dann meinetwegen hier User, Doppelpunkt, was ist das und das. Mhm.
Cool. Was kann ich jetzt machen? Was installiere ich mir dann, wenn ich das benutzen möchte?
Genau, da kommen wir wieder zur ursprünglichen Anfrage
ja.
von Niklas. Was gibt es da für Vektordatenbanken? Und da muss ich sagen, ich kenne die Theorie, aber in der Praxis habe ich es jetzt auch noch nie gemacht, deshalb kann ich doch nicht wirklich was empfehlen. Mhm. Ich weiß nur, es gibt von Azure quasi, von diesen AI-Services, gibt es Azure AI Search, heißt das, glaube ich. Mhm.
Die Links findet man in den Shownotes.
Genau. Das kann man sich da anschauen. Die haben so eine Kombination von einer Vektordatenbank. Mhm. Das nennt sich übrigens unter dem Stichwort Retrieval Augmented Generation. Haben die das? Und ich habe noch einen interessanten Devblog-Artikel von Microsoft gefunden, wie man sich sowas auch selber bauen kann mit einer Azure SQL-Datenbank. Das ist auch so ein bisschen, muss man vielleicht gucken, nicht, das ist eine mehrteilige Serie. Die erste Variante ist jetzt nicht besonders performant optimiert. Aber ist vielleicht ganz interessant auch zu lernen, wie das denn intern sowas funktioniert, um das zu lernen.
Ja.
Ich habe mal so ein YouTube-Video gesehen, einfach, die halt versucht haben zu erklären, wie man lokal so ein Modell laufen lassen kann. Und da gäbe es wohl irgendwie von VMware ein gewisses Produkt, ich weiß nicht, ob das kostenlos ist oder nicht, die einfach dann gewisse, ja, im eigenen Image gewisse Werkzeuge bereitstellen. Und da war, glaube ich, auch eine Vektordatenbank integriert. Das war die VMware Tanzu Gemfire Vektordatenbank. Mhm. Das heißt, die liefern dir quasi eine komplette VM, wo alles integriert ist, wo alles installiert ist, was du brauchst, um halt ein Modell zu quasi zu gestalten nach deinen Möglichkeiten, und gewissen Content kannst du dann quasi über diese Vektordatenbank auslagern. Weil ich habe gehört, das kann ich jetzt mal als Frage weitergeben, dass es nicht immer ein Vorteil ist, wenn man so ein proprietäres Model hat, was also trainiert ist in einem bestimmten Kontext, sondern manchmal wäre es besser, dass du ein allgemeines Modell hast, das einfach auf deinen Content zugreift, um dir gewisse Antworten zu präsentieren. Also das wäre dann besser, dann auf so eine Vektordatenbank zuzugreifen, als das Modell zu trainieren.
Ja, das war ja im Prinzip das, was ich auch meinte. Also du hast das Problem, wenn du selber trainierst, ist halt sehr, sehr aufwendig und du musst es ja quasi ständig machen. Jedes Mal, wenn jemand ein Dokument aktualisiert, müsstest du ja halt theoretisch wieder von vorne anfangen. Ne? Es skaliert nicht wirklich.
Also ich habe das so verstanden, wenn du jetzt einem Model ein gewisses Wissen vermitteln willst, zum Beispiel wie, soll jetzt ein Zahnarzt sein oder weiß ich, ein Chirurg oder was, ne? Und dann wäre es, glaube ich, ganz wichtig, ihm das so quasi in seine DNA mitzugeben. Das gesamte Wissen, dass er so ungefähr weiß, dass er jetzt ein Arzt ist und was er zu tun hat. Aber wenn er jetzt beispielsweise einen Otto-Katalog durchforsten soll oder so, um irgendwas zu finden, dann wäre das besser, wenn man das Wissen oder diese Informationen bereitstellt über eine Datenbank, wo er sich am besten drin zurechtfindet und das Wissen einfach sich raussucht und präsentieren kann, weil er dafür kein Fachwissen braucht. Ich meine, einen Otto-Katalog zu durchforsten, das können wir, glaube ich,
alle. Ja, also ich würde sagen, eigentlich ist das fast immer gewünscht quasi, weil du hast ja in fast jeder, oder es gibt ja eigentlich keine Disziplin, die jetzt komplett stillsteht. Du hast ja auch bei ChatGPT schon immer das Problem, die haben ja immer dieses Knowledge-Cut-Off und das ist in der Regel halt immer so ein paar Monate zurück irgendwie, ne? Wenn mit etwas Glück. Und ja, die aktualisieren ja nicht jeden Monat jetzt irgendwie ihr Modell.
Ja, ja.
Und das Optimale wäre ja dann, wenn du immer auf dieses, auf das neueste Wissen irgendwie zugreifen kannst, wenn das halt entsprechend gut funktioniert. Und das hat ja eigentlich nur Vorteile.
Ja, ich habe mir das jetzt ungefähr so vorgestellt, dass wenn du jetzt ein Modell trainierst und ihm dann quasi so ein gewisses Tiefenverständnis mitgibst, wie Zahnärzte arbeiten, was Chirurgen halt so wissen, dann wäre das für ihn vielleicht leichter, gewisse Sachen zu kombinieren, um dann vielleicht dynamischer oder kreativer zu einer gewissen Lösung zu bekommen. Wenn es nur darum geht, irgendwie Wissen abzufragen und irgendwie zu gucken, dann wäre es leichter einfach, so wie wir das machen würden, eine SQL-Query bauen und dann oder Google fragen und das Zeug lesen und vermitteln.
Ja, so denke ich auch. Aber ich denke, das, was du meinst, quasi dieses allgemeine Können quasi in Anführungszeichen, das ist vielleicht auch gar nicht so disziplinabhängig. Also klar, so ein gewisses Background-Knowledge irgendwie so, was ist jetzt, keine Ahnung, was ist DNA oder sowas, ne, was auch irgendwie jetzt sich nicht jedes Jahr ändert. Das ist sicherlich hilfreich. Und allein jetzt solche Sachen wie wie formuliere ich überhaupt Sätze, wie kann ich auch von einer Sprache in die andere gehen und sowas, das ist ja alles quasi, das macht ja Sinn, irgendwie einmal so zu trainieren. Und sobald es dann halt wirklich darum geht, aktuelles Wissen abzufragen, dann kannst du halt auf die Datenbank zurückgreifen. Ne?
Ja gut, ich meinte jetzt so als Idee so, wenn wir jetzt beispielsweise als Nichtärztin einen Hautausschlag sehen, würden wir sagen, das sieht aber nicht gut aus, mach da mal Bepanthen drauf. Und wenn das vielleicht ein Chirurg sehen würde oder ein Hautarzt, würde sagen so, komm, gib mal schnell Cortison und wir machen eine Herztransplantation. Weil er ein anderes Verständnis hat.
Aber also es gibt ja einige von diesen spezialisierten Modellen, die trainiert wurden. Und in der Regel ist es aber so, dass die ganz großen Modelle wie ChatGPT und so weiter oder GPT-4 eigentlich, dass die mithalten können quasi, wie gut die sind oder die in der Regel sogar übertreffen, weil einfach weiß nicht, mehr Wissen ist halt nur noch irgendwie mehr. Oder auf die Größe kommt es dann doch an irgendwie.
Wann stößt man eigentlich mit solchen Modellen überhaupt mal an seine Grenzen? Ich meine, ist es irgendwie so, dass man sagt so, hey, die Modelle werden intelligenter, übertreffen uns irgendwann alle? Oder ist da irgendwo so eine Grenze, wo man sagt, hier ist irgendwie Schluss? Ich meine, das irgendwann bräuchte man ja solche Sachen wie, dass das Modell selber ja ein Bewusstsein erlangt, um dann wirklich weiterzukommen. Weil irgendwann stößt du doch an eine Grenze, oder?
Also es ist aktuell die große Frage. Also wenn du jetzt hier den Sam Altman, den Chef von OpenAI, fragst, der sagt, von dem, was sie jetzt schon wissen quasi, sie sind ja Quantenraum arbeiten, wird der Sprung von GPT-4 nach GPT-5 ähnlich sein wie der von 3 nach 4. Und ich weiß, haben jetzt vielleicht nicht mehr alle auf den Schirmen so, aber der war schon ordentlich groß irgendwie. Also man kann ja jetzt auch noch in ChatGPT auswählen, ob man das Dreiermodell oder das Vierermodell haben will. Und wenn man wirklich komplexere Anfragen hat, da ist das Vierer schon deutlich besser. Und er sagt auch, der Sprung von 5 auf 6 dann wäre auch nochmal so groß nach dem, was die jetzt glauben. Trotzdem gibt es auch sehr viele, die sagen, eigentlich nähert man sich gerade so asymptotisch quasi an das an, was so ein Mensch irgendwie kann. Und du kannst eigentlich mit den aktuellen Modellen wirst du nie besser werden können, wirklich als Mensch oder viel besser. Weil letztendlich auch das Ganze, was du reinsteckst an Training oder sowas, ist ja letztendlich menschengeneriert. Und du müsstest dann irgendwie synthetische Daten finden, die aber irgendwie trotzdem noch ein Mehrwissen beinhalten. So ein bisschen schwierig. Und vor allem gibt es immer noch die große Frage, ob diese Modelle auch wirklich lernen können, größere logische Schlussfolgerungen und so zu machen. Weil die können zwar schon einiges in diese Richtung, aber sehr oft ist das einfach nur vorhandene Muster quasi nochmal irgendwie anwenden. Und wenn du da so ein bisschen variierst und irgendwie so Fragen stellst, die nicht so vom Muster passen, dann kommen die halt ganz schnell aus dem Tritt. Zum Beispiel gibt es ja dieses berühmte Beispiel, dieses Logikrätsel, wo irgendwie so ein Bauer, der muss irgendwie mit einem Schaf, einem Wolf und kann noch irgendeinem Tier, muss einen Fluss überqueren irgendwie, ne? Und da muss dann immer zwei Tiere oder sowas kann er maximal mitnehmen, aber wenn du den Wolf und Schaf irgendwie alleine lassen würde, dann frisst der Wolf irgendwie das Schaf und keine Ahnung, irgendwie so, ne? Und wenn du natürlich das fragst, dieses Logikrätsel, kann ChatGPT es ohne Probleme beantworten. Aber du kannst halt auch, wenn du eine Abweichung machst von diesem Rätsel und irgendwie sagst, ja, okay, das Boot irgendwie, das kann halt irgendwie drei Tiere oder sowas auf einmal aufnehmen und du musst auch nur drei Tiere rüberbringen und wie kann der Bauer das machen, dann ist er nicht schlau genug zu sagen, okay, einfach alle Tiere ins Boot und rüber, weil er hat schon so oft in seinen Trainingsdaten irgendwie gesehen, dass man irgendwie, weiß nicht, 10-mal hin und her fahren muss, dass es alles passt so, dass er gar nicht irgendwie diese Schlussfolgerung machen kann, obwohl das irgendwie jedes fünfjährige Kind irgendwie hinkriegen würde. Mhm. Ne?
Das ist also ein bisschen Transferleistung oder so, ne? Sowas in der Art. Was
er genau, hat. Und dann gibt es halt, sag ich mal, KI-Wissenschaftler wie der, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, den Jan LeCun von Meta AI, den der Chef quasi, der sagt, dass man halt mit den aktuellen Technologien von den Large Language Models halt dann die Grenze stößt und dass die halt nicht in der Lage sein werden, jemals irgendwie diese Logik Sachen richtig hinzukriegen, dass man also da ganz neue Modellstrukturen braucht, die wirklich logisch arbeiten können.
Das könnte unsere Rettung sein.
Ja, zumindest eine Zeit lang.
Ja, okay. Also die Links zu dem Thema mit den Vektordatenbanken gibt es in den Shownotes. Genau, wenn Niklas noch Fragen hat, kann er sich ja dann gerne noch mal melden.
Ich wollte noch zwei kleine Links unterbringen, vielleicht für Leute, die das Thema Large Language Models interessiert. Es gibt eine sogenannte Chatbot-Arena. Link findet ihr in den Shownotes, wie gesagt. Da kann man verschiedene Chatbots miteinander vergleichen. Es gibt ja mittlerweile auch sehr gute Chatbots eben außerhalb von ChatGPT. Zum Beispiel haben vielleicht einige gehört, es gibt jetzt von Llama 3 wurde released von Facebook, was sehr gute Ergebnisse bringt. Oder es gab jetzt hier die Opus-Modelle. Wie ist es noch? Komm gerade nicht drauf.
Ich weiß es sowieso nicht.
Auf jeden Fall kann man sich in dieser Chatbot-Arena kann man verschiedene Modelle gegeneinander antreten lassen. Du kannst also eine Anfrage stellen und siehst dann entweder, ohne dass du den Namen da siehst, einfach ein Modell A und ein Modell B und kannst dann quasi entscheiden, welches war jetzt die bessere Antwort und hilfst damit, so ein Ranking quasi zu bestimmen zwischen diesen Chatbots. Oder aber du kannst auch spezifisch auswählen, wenn dich mal interessiert, vielleicht für meine Anwendung, was ist denn da ein passender Chatbot? Vielleicht habe ich irgendein Open-Source-Modell, was interessant für mich klingt, weil ich das lokal laufen lassen möchte. Dann kann man das da schon mal gut ausprobieren.
Ach, cool.
Und eine andere Sache, auch wenn man lokal so ein bisschen ausprobieren möchte, gibt es ein Libre-Chat. Das ist quasi, damit kriegst du ein User-Interface wie von ChatGPT, kannst aber auch da ganz viele verschiedene Modelle konfigurieren. Und zwar sowohl welche, die jetzt lokal auf deinem Rechner vielleicht laufen oder auch per API-Key ChatGPT reinbringen oder auch andere Modelle. Genau, und das fand ich auch ganz gut.
Cool. Vielen Dank dafür. Ich habe ein kleines Off-Topic-Thema, das ist mir letztens aufgefallen. Wir machen ja eigentlich gar keine Werbung. Das hier soll auch keine Werbung sein, aber ich benutze einen Routenplaner fürs Elektroauto, der heißt A Better Route Planner und der ist wirklich echt richtig, richtig gut, kann irgendwie CarPlay und Android Auto und so. Und das hat wohl mal irgendwie als Hobbyprojekt gestartet. Ich benutze das schon relativ lange, der zeigt dir dann auf dem Weg auch irgendwie freie Säulen an und den aktuellen Status für irgendwelche Säulen und du kannst sagen, ich will irgendwo hinfahren und beim ersten Stop würde ich aber gerne auch frühstücken und so. Also es ist, ich finde, ziemlich cool und falls das jemand ausprobieren möchte, gibt es auch in den Shownotes einen Referral-Link, mit dem derjenige, der es ausprobiert, 30 Tage kostenlos bekommt statt 2 Wochen und ich kriege auch irgendwas dafür. Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, ich kriege einen Monat kostenlos oder so von so einer Premium-Subscription. Ja, ist eigentlich auch ein ganz geiles Werkzeug, falls sich jemand für Elektroautos interessiert. Man kann mal einfach eine Route planen, was weiß ich, einmal quer durch Deutschland jetzt irgendwie hier von Köln nach Berlin oder so oder nach München und kann dann da in der Routenplanung auswählen, was für ein Auto man hat. Und wenn man jetzt damit liebäugelt, einen, was weiß ich auch immer, Renault Zoe zu kaufen und hat vielleicht noch ein anderes Auto im Hinterkopf, sieht man da halt sofort bei der Routenplanung, wie oft und wie lange man denn auf der gesamten Strecke laden muss. Was auch ziemlich gut prognostiziert ist, weil der halt auch die Ladeperformance der Fahrzeuge und die Akkukapazität und so natürlich kennt. Genau. Das war so ein kleines Off-Topic-Thema. Wieder zum Thema passt das Thema Solution File. Wer hat das von euch schon mal aufgemacht? Also wenn ich jetzt irgendwie einen Wider auf eine SLN drücke und drücke F4 oder ich glaube Visual Studio ist Rechtsklick Edit oder so auf die SLN und habe ein Projekt, wo viele oder habe eine Solution mit vielen Projekten drin, dann sieht das ja scheiße aus, ne?
Ja. So ein bisschen an Visual Basic oder so, ne? So irgendwie Beginn Solution oder so? Oder
ja, vor Project. Allen Dingen jedes Projekt da drin kriegt, glaube ich, eine GUID. Ja. Und wenn man dann auch Verschachtelungen hat, man kann ja so Ordner auch anlegen, wo man irgendwas gruppiert oder so, dann ist das da auch wieder eine GUID. Und dann werden die GUIDs mit, also dann steht da immer GUID gleich andere GUID und so.
Das macht immer beim Merch und beim Merch-Konflikten Spaß.
Das ist ne? Es. Das ist genau der Punkt. Ne?
Das ist schrecklich.
Das ist schrecklich. Furchtbar. Ne?
Ich merge immer so, dass ich das Maximale an GUIDs habe.
Ja, wir haben jetzt in dem Projekt, wo ich gerade bin, irgendwie da, wir tendieren gerade dazu, jeden Geschäftsprozess, den wir haben, in eigene Projekte zu packen. Dann gibt es immer noch das zugehörige Testprojekt. Und dann macht der Kollege A gerade zwei neue und der Kollege B zwei neue und der Kollege C zwei neue. Und dann muss das Zeug irgendwann nach Integration gemerged werden. Und dann, ole ole, Konflikt galore. Und die Konflikte sind ja dann irgendwelche GUIDs. Also was ist jetzt richtig? Die 5349827 und dann erst die 7923. Also es ist einfach wahnsinnig schlecht zu handeln. Die Projektdateien hatten sie ja mal aufgeräumt mit .NET Core 2 oder 3 oder was, weiß ich nicht mehr, aber irgendwann gab es da ja eine neue, übersichtlichere Struktur, die waren ja vorher auch crappy. Und, merket auf, jetzt kommen die SLNX-Solution-Files, Links gibt es wieder in den Shownotes, die kann man aktuell in Visual Studio als Preview-Feature aktivieren. Und wenn man das macht, kriegt man eine lesbare Datei. Also es ist einfach nur ein Text, ne? Das alte Solution-Format mit einer bestimmten Struktur. Jetzt wird es immerhin ein XML, aber ein XML, was man verstehen kann. Also wo man irgendwie die Struktur der Solution wiederfindet. Und in dem Beispiel, was auf diesem verlinkten Blog dargestellt wird, gibt es eine Solution mit zwei Projekten. Die hat halt in der alten oder in der aktuellen immer noch SLN-Datei viele, viele Zeilen. Und die wird dann mit dem neuen Solution-File-Format zusammengedampft auf 7 Zeilen, die dann, wie gesagt, natürlich auch einfach auch aufgrund der Größe schon viel einfacher zu verstehen und einfacher zu mergen ist. Leider funktioniert das im Moment nur, nach meinem Wissen zumindest, mit Visual Studio. Du kannst das auch nicht mit der .NET CLI machen und sagen, mach mir mal ein neues Projekt mit dem neuen Solution-File, sondern ist halt, wie gesagt, Preview-Feature kann man aktivieren, funktioniert in Visual Studio, aber Microsoft sagt, verwende das noch nicht in produktiven Environments. Aber zumindest tut sich da was.
Aber hatten wir nicht auch vor einigen Folgen mal berichtet, dass Visual Studio jetzt auch diese Workspace-Files von Visual Studio Code öffnen kann? Ich meine mich zu erinnern, dass irgendwas Visual Studio auch in einer letzten Version dazugelernt hat. Und da gibt es ja auch diese Multi-Root-Workspaces. Also letztendlich ist das einfach nur eine Liste von Verzeichnissen, die halt angezeigt werden sollen.
Ah ja, ja, ich erinnere mich, ja.
Genau, das wäre ja vielleicht auch noch eine Möglichkeit für euch. Oder sogar, ihr braucht gar nicht mehrere Verzeichnisse, sondern nur ein Root-Verzeichnis und da dann die Variante nehmen. Also gar nicht mit Solution-Files zu arbeiten, sondern auf Verzeichnisbasis.
Könnten wir uns auch mal angucken. Ja. Das wird heute schon supported, ne?
Ja.
Ich hatte auch irgendwie dunkel in Erinnerung, ich konnte das aber nicht mehr finden, dass die das schon mal probiert haben. Also, dass Microsoft schon mal gesagt hat, wir strukturieren die Solution-File neu in dem gleichen Zuge, wo sie auch die Projektdateien neu gemacht haben. Und dass es dann aber hieß, ja, das würde aber quasi den MS-Build-Support brechen. Weil du kannst heute auch mit älteren MS-Build-Versionen neue .NET Core-Versionen kompilieren. Und das würde nicht mehr dann funktionieren, was dazu führen würde, dass du vielleicht irgendwie zwingend neues MS-Build auf deinem Build-Server installieren musst. Und die hatten da irgendwie so viel negative Seiteneffekte, dass sie gesagt haben, wir machen das doch nicht. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen überrascht, also freudig überrascht, dass das jetzt wieder auf der Agenda steht. Ja gut, mal gucken, was draus wird. Vielleicht schmeißen sie das auch wieder weg, aber zumindest kann man es mal ausprobieren, wenn man irgendwie nur mit Visual Studio arbeitet im Team.
Ich finde das immer schade, ne? Also die machen uns ein bisschen heiß, machen uns ein bisschen Freude und dann sagen sie, nee, leider nicht.
Ja, wobei man Microsoft auch zugutehalten muss, dass sie auch viel, viel gute Sachen gemacht haben in den letzten Jahren, ne?
Was haben uns die Römer Gutes gegeben?
Was haben die jemals für uns getan? Stichwort Römer, hat überhaupt nichts mit Rom zu tun, aber neue JetBrains Wider-Version ist draußen. Wir haben ja früher, damals, immer viel über die Details und neuen Features gesprochen. Ich habe jetzt nur mal eins rausgepickt, was ich ziemlich cool finde. Das ist der sogenannte Collection Visualizer. Kann man sich auch per Link in den Shownotes wieder angucken. Da geht es im Prinzip darum, wenn ich irgendeine Collection habe und ich debugge jetzt meine Anwendung, dann ist das ja immer so ein bisschen fummelig, wenn ich da jetzt irgendwie 100 Elemente drin habe, irgendwie das Richtige zu finden oder das irgendwie darzustellen. Und dann fahre ich vielleicht mit der Maus darüber oder sage Inspect und dann muss ich das irgendwie aufklappen und da irgendwie durchnavigieren und so. Da ist jetzt ein neuer Button in diesem Pop-up, was sich vom Debugger öffnet, was ja auch Visual Studio User kennen. Und da steht Explore drauf. Und da drückt man drauf und dann verändert sich dieser Pop-up wird zu einem neuen Window und zeigt mir tabellarisch in einer Liste an, wie denn meine Collection aussieht. Ich kann die filtern, also ich kann da Link-Queries drauf absetzen. Also kann da einfach noch ein Where hinterschreiben, wenn ich irgendein bestimmtes Element suche oder so. Ich kann die umsortieren, ich kann die Daten exportieren zum Beispiel. Das finde ich irgendwie auch ganz nett, wenn das irgendwie wahnsinnig viele sind, die ich aus irgendeinem Grund auch immer in einem anderen Programm durchsuchen will. Und das finde ich ein cooles Feature. Es gab früher ein Visual Studio Debugging-Plugin, was relativ teuer war. Ich meine, da hätten wir auch mal drüber berichtet, das konnte das auch. Das hieß auch irgendwas mit Link. Ne? Na gut, ist auch egal. Aber das steckt jetzt halt mehr oder weniger kostenlos im aktuellen Wider mit drin. Finde ich ganz cool. Die können Charts plotten, wenn man da irgendeine Collection hat oder so. Ne? Also auch noch irgendwelche netten Grafiken über irgendwelche Kurvenverläufe darstellen und so. Keine Ahnung, ob man das wirklich irgendwie braucht zum Debuggen. Aber ich finde einfach so das klassische Debugging, wenn ich eine Liste habe mit 200 Elementen oder so, dann hilft das schon stark weiter.
Ich finde, damit kann man sich doch total wichtig machen in einem Daily oder so. Ne? Dass man da so ein lustiges Kuchendiagramm in den Raum wirft. Von seiner Collection. Da bist du genau. Der Hit?
Ja.
Da bist du hier ja. Der Shit.
50% Postleitzahlen, die mit 4 beginnen. Ja, klar, ne?
Ja. Weiß ich und keins nicht, beginnt
das,
mit 0.
Ob das das Werkzeug meiner Wahl wäre. Ganz nett zu wissen ist noch, die älteren Entwickler oder die höhere Performance-Ansprüche haben, erinnern sich vielleicht noch an Ado.net. Da gab es ja Data Tables, wenn ich auf Datenbanken zugreifen wollte. Und diese Data Tables ist quasi eine Struktur mit Data Rows. Und die können keine Link-API. Und diese Extension von JetBrains setzt aber darauf auf. Also die ermöglicht es auch, Data Tables zu visualisieren, weil die quasi im Hintergrund Assemblies, also so Hilfs-Assemblies in den Prozess laden. Und dann kann ich auch meine Data Tables damit durchsuchen. Das kann man sich dann vorstellen wie, keine Ahnung, Abfragen gegen eine relationale Datenbank. Nur, dass ich das halt live im Debugger mit meinen Daten mache. Fand ich auch noch eine schöne Lösung.
Schon verrückte Jungs irgendwie, ne?
Ja, finde ich auch.
Haben die nichts Besseres zu tun den ganzen Tag?
Ich weiß auch nicht. Immer neue Funktionen ausdenken, das ist echt Wahnsinn. Ich habe noch ein kleines Thema. Paperless heißt das Produkt. Korrekt heißt es Paperless-NGX und ist ein Dokumentmanagementsystem. Benutzt ihr sowas?
Ich habe einen Ordner im Dateisystem, da sind meine Dokumente drin.
Mhm. Habe ich auch gehabt. Also prinzipiell kann man sich installieren, ist glaube ich, gut, ist auch völlig egal, aber es gibt halt Docker-Container, kann man sich irgendwie auf seinen NAS-Server oder so relativ easy zum Laufen bringen. Ist ein Backend mit einer schicken Web-Anwendung. Es gibt mehrere Datenbanken zur Auswahl, kann man irgendwie mit einem Postgres kombinieren und ein Redis braucht man auch noch. Und dann geht es halt im Prinzip darum, dass man seine Dokumente zu Hause scannt oder wenn man schon PDFs hat, die einfach da reinschmeißt. Der macht ein OCR darüber, versucht irgendwie Daten zu erkennen, also zu welchem Datum wurde das Dokument ausgestellt, hat auch so KI-Features, also man kann dann so Tags vergeben zum Beispiel und sagt, was weiß ich, das ist eine Rechnung und das ist relevant für Steuer 2023 oder so. Und durch maschinelles Lernen versucht er dann hinterher die Tags auch automatisch zu vergeben und irgendwie wiederkehrende Absender zu erkennen. Also ein Zeug funktioniert alles ganz cool, hat eine ganz mächtige Suche. Und warum ich das jetzt aber interessant fand, ist, wenn ich so ein Dokument gescannt habe und das ist jetzt in meinem DMS oder bei dir im Dateiordner, was machst du jetzt damit? Mit dem Dokument, mit dem Original?
Das hebe ich trotzdem noch auf.
Genau, und das sortierst du wahrscheinlich in irgendeinen Ordner oder so, ne?
Genau, also ja, es kommt drauf an. Also jetzt sagen wir mal, für wichtige Unterlagen, jetzt so klassisch irgendwie als Freiberufler hast du ja irgendwie alle steuerrelevanten Sachen, Rechnungen und sowas, ne? Die willst du ja in der Regel nach Monaten und Jahren irgendwie sortiert haben, ne? Und das landet bei mir dann halt entsprechend auch zeitlich sortiert in Ordner. Mhm. Und dann irgendwann darfst du die auch dann wegschmeißen, ich glaube nach 10 Jahren oder sowas, ja, ne? Und dann werden die halt entsorgt und ich habe sie theoretisch dann noch als digitale Kopie, wenn ich sie doch mal brauche. Irgendwie so, ne?
Ich habe einen Kollegen, der hat gesagt, er schmeißt die in den Schredder, nachdem er die gescannt hat, weil die sind ja da im DMS. Und wenn er mal eine Buchprüfung hat, dann würde er sagen, hier, ist wirklich alles digitalisiert, guck da mal. Mhm. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das rechtlich okay ist. Aber das war halt auch mein Thema, so was mache ich denn jetzt mit dem Original? Und ich fände es jetzt irgendwie albern, wenn ich das einscannen würde und dann tagge oder kategorisiere ich das in dem Dokumentmanagementsystem. Und dann mache ich das nochmal, weil ich muss es ja irgendwie einsortieren und irgendwie in einem Ordner abheften oder so. Dafür haben die eine Lösung, das kannte ich noch nicht, weil ich mich mit solchen Systemen auch noch nicht beschäftigt habe wahrscheinlich. Und das nennt sich Archive Serial Number, ASN. Und das funktioniert so. Man kann von Every-Zweck-Form, die verkaufen ja so mehr oder weniger standardisierte Vorlagen, so was weiß ich, irgendwelche Aufkleber zum Beispiel, die man selber bedrucken kann. Die haben einen Aufkleberbogen, da sind 200 Aufkleber auf so einem DIN A4-Bogen. Und mit Hilfe von einem kostenlosen Service, den Link packe ich noch in die Shownotes, kann man sich da QR-Codes und eine Nummer draufdrucken. Und jetzt habe ich also 200 Aufkleber. Und wenn ich ein Dokument scanne, dann klebe ich vorher den Aufkleber da drauf. Dann ist das meinetwegen das Dokument Nummer 1. Da steht einmal als Text da drauf und als kleiner QR-Code daneben. Das Paperless erkennt diese Archive Serial Number und sagt, alles klar, das ist das Dokument Nummer 1. Und da der Aufkleber ja dann da drauf klebt, ziehe ich den ja nicht wieder ab und klebe den noch auf ein anderes Dokument. Der bleibt also da drauf. Und nach dem Scannen nehme ich das Dokument und packe das in eine Kiste. Und das zweite Dokument oben drauf und das dritte oben drauf und so. Und dann habe ich irgendwann eine aufsteigende Liste von Dokumenten, die ich gescannt habe. Und das Ding packe ich in den Keller oder so. Wenn ich aus irgendeinem Grund nochmal das Originaldokument brauche, dann suche ich mir das in dem Dokumentmanagementsystem raus und dann weiß ich, das ist Dokument Nummer 325 in der Kiste und muss dann halt nur noch an die richtige Stelle blättern und kann es halt rausziehen, falls man das überhaupt jemals nochmal braucht. Das fand ich eine ziemlich coole Lösung, weil ich es nicht mehr sortieren muss hinterher.
Ja, interessant.
Genau, so und dann ist halt vielleicht noch die Frage, ich würde jetzt, keine Ahnung, man könnte noch ein Datum auf die Kiste schreiben, ne? Du kannst draußen drauf schreiben, hier sind die Dokumente 1 bis 5000 drin oder so und nach 10 Jahren würde ich wahrscheinlich auch so eine Kiste wegschmeißen oder schreddern oder so, weil wenn es jetzt wirklich ein mega wichtiges Dokument ist, also eine Geburtsurkunde oder so, die würde ich wahrscheinlich sowieso nicht da in die Kiste schmeißen, sondern also die ultra wichtigen Sachen würde ich eh irgendwo abheften und das probiere ich jetzt gerade mal aus.
Ja, dann berichte in 10 Jahren nochmal wieder.
Ja, also bisher funktioniert es ganz gut, ist komplett kostenlos, kann man sich mal angucken, auch wenn man irgendwie vielleicht ein bisschen mit Docker rumspielen will oder so. Da sind halt so verschiedene Docker-Compose-Files, die da irgendwie mitliefern für die verschiedenen Datenbankkonfigurationen und verschiedene OCRs werden da supported und so, funktioniert ganz gut.
Cool.
TypeSpec.
Habt ihr schon von TypeSpec gehört?
Speck hast du dem Oliver aus Spanien mitgebracht, glaube ich?
Nein, Schinken.
Ach so, Entschuldigung. Hm. Nee, dann nicht.
Das ist was anderes. Auf jeden Fall hat Microsoft vor kurzem eine neue Sprache vorgestellt. Die nennt sich TypeSpec und dient dazu, speziell APIs beschreiben zu können.
Swagger?
Genau, also so ein bisschen ähnlich. Aber Swagger ist ja...
oder OpenAPI.
Ist ja in der Regel in einem YAML- oder JSON-Format.
Kann man ehrlich gesagt auch schlecht lesen, wenn man ehrlich ist. Ne?
Genau, und ist jetzt nicht so mega lesbar und ist ja auch eher dafür da, dass es jetzt irgendwie so Maschinen lesen und nicht Menschen. Ne? Und
ja.
Ich glaube auch, die wenigsten schreiben wirklich ihre Swagger-Dateien von Hand. Ich kenne zwar auch so Leute, die machen das, aber die...
Was? Freaks.
Da ist die Swagger-Datei entsprechend oft dann auch out of date oder so. Ne?
Ja.
Und die Idee von dem TypeSpec ist halt, dass du das halt in einer eleganten Sprache irgendwie beschreiben kannst und lässt dir das dann zu zum Beispiel Swagger, also OpenAPI heißt es ja eigentlich jetzt mittlerweile, oder auch anderen Protokollen wie Protobuf und so weiter kompilieren kannst.
Mhm. Das ist cool.
Ja, genau. Link ist in den Shownotes. Wenn man da drauf geht auf die Seite typespec.io, da findet man auch direkt quasi ein Beispiel, wie sowas aussieht. Und das wirkt so ein bisschen ähnlich wie TypeScript oder genau wie TypeScript, würde ich sagen. Außer, dass du halt statt einer Klasse irgendwie hast du da etwas, was das heißt Model mit verschiedenen Eigenschaften. Und es gibt aber auch sowas wie Interfaces da scheinbar, was man dann bestimmten Routen zuweisen kann. Du kannst sagen, was gehört jetzt irgendwie in Query-Parameter, was gehört im Pfad-Parameter und so weiter. Also es sieht erstmal relativ kompakt aus irgendwie und auch nicht so schwierig zu lernen, wenn man jetzt schon mit TypeScript zum Beispiel vertraut ist.
Mhm. Also ich würde sagen, auch wenn man nicht mit TypeScript vertraut ist, das, was man da so sieht, das ist ja im weitesten Sinne, kann man sagen, wenn man ein bisschen JSON kann, dann versteht man die Struktur ja auch schon irgendwie. Ne? Also ja.
Genau, und man sieht auch schon, da findet man solche Sachen wie Import und Usings. Das wirkt halt so, dass das Ganze auch durchaus modular ausgelegt ist, was vielleicht auch nicht schlecht ist, dass sich vielleicht irgendwie... zentral vielleicht bestimmte Modelle definieren kann und die dann immer wieder an verschiedenen Stellen importiere in verschiedenen APIs, wenn ich das brauche. Ne?
Also finde ich erstmal cool. Dann ist natürlich jetzt der erste Gedanke, wenn ich mir jetzt mit dem TypeSpec so eine Spec schreibe, würde ich eigentlich ganz gerne daraus vielleicht irgendwie direkt eine ASP.NET Web API generieren lassen oder zumindest irgendetwas, was dieses Interface, was ich da definiere, implementiert. Hast du das zufällig auch gesehen? Also ich habe gerade drüber gescrollt, ich habe jetzt hier nichts gesehen, aber...
Nee, so spontan kann ich es ja auch nicht beantworten. Wird auf jeden Fall natürlich über den Umweg gehen, dass ich mir erstmal OpenAPI generieren lasse. Ne?
Und dann? Also wenn ich das OpenAPI habe, womit machst du das dann?
Weiß nicht, aber gibt es auch Tools, oder? Die können dann das direkt machen.
Ja, stimmt. Ich glaube, also, es gibt auf der Webseite von Swagger gibt es irgendwie so Generatoren, die können das, ne?
Ja. Beziehungsweise mit Swagger UI gibt es auch dieses...
Ja, die genau, Swagger UI, das ist auch das, was ich meinte, ja, genau.
Da gibt's
ja.
Irgendwas für um den Client zu generieren, ne? Ich glaube, es gibt auch eine Möglichkeit, darüber irgendwie den Server quasi zu generieren.
Das war halt irgendwie so eine krude WinForms-Applikation, die wie total umständlich zu konfigurieren war, da konntest du dann die Clients mit erstellen.
Für die Clients, ja, genau. Ja, ja, das war aber, ich weiß nicht, ob man sowas
wirklich will. Den Namen aber auch nicht mehr.
Wir haben da auch lange mal irgendwie im Projekt drüber diskutiert, ob man das überhaupt will, ne? Also, weil du brauchst vielleicht nur zwei Operationen aus der API mit 100 Dingern und willst dann nicht den kompletten Client da rein semmeln und dann hast du vielleicht eine keine Ahnung, Versionsupgrade und was mache ich da mit dem Client? Muss ich den jedes Mal aktualisieren, obwohl sich meine Schnittstelle gar nicht geändert hat und so. Ne? Das, ich glaube, da sind wir damals zu dem Schluss gekommen, dass wir zumindest in dem Kontext, in dem wir damals da unterwegs waren, das immer besser von Hand bauen.
Aber im Grunde genommen?
Aber trotzdem ist das cool. Also weil, ja.
Was jetzt richtig cool wäre natürlich, wenn du jetzt in der Lage wärst, über irgendeine .NET-Bibliothek das in irgendein generisches Modell zu kompilieren. was weiß ich, irgendwie so einen Tree oder eine Graphenstruktur und du wärst dann damit in der Lage, auf einer Metaebene hinzugehen und daraus dann dein gewisses Format, auf dein gewisses Format abzubilden. Hm. Dass du sagst, ich mach auf der Basis jetzt, was weiß ich, wirklich einen Client oder ich erstelle auf der Basis jetzt irgendwelche Klassen oder keine Ahnung. Mhm.
Ja, das wäre natürlich. Ja, genau, also dieses, ja, ja. Gut, das ist jetzt die Basis dafür, um dann vielleicht auch Tooling zu schreiben, was sowas kann, ne? Also.
Oder wie sieht das praktisch aus? Also ist das jetzt nur so ein Feldversuch oder ein Beispiel? Gibt es da jetzt dann gewisse Bibliotheken, die dir auch erweitern können, dass du sagst, also, ich baue daraus jetzt ein JSON-Schema oder ein Protobuf?
Auf der Seite. Auf der Seite gibt es oben einen Blog-Link und da ist quasi auch, ich glaube, es gibt nur einen einzigen Blog-Eintrag, wo sie es so ein bisschen vorstellen. Und da wird geschrieben, dass Microsoft das wohl intern schon ausgiebig auch in ihren Produkten nutzen würde.
Das kann ich gut verstehen. Also das ist ja auch eine Seuche mit dem OpenAPI-Schema, ne?
Ja.
Also wir haben irgendwie teilweise Systeme externe, die wir irgendwie anfragen, die, weiß ich nicht, 5 Megabyte großes Schema haben. Und dann importierst du das irgendwie nach Azure, nach ins API-Management. Und der sagt dir dann, nee, das Schema hat einen Fehler. Aber wo? Verrät er dir halt nicht, ne? Und dann wird das regelmäßig irgendwie in Postman geladen oder irgendwelche Tools, die diese Schemas verstehen, die dann vielleicht irgendwie hoffentlich sagen, das hier ist übrigens nicht valide, was da irgendwie definiert ist. Und dann kann man das von Hand korrigieren und so. Und das Schema in der Variante von Microsoft, also dieses TypeSpec, das kann man ja echt gut lesen. Cool. Das finde ich gut. Das probiere ich aus.
Ja, das heißt, du hast eine Sprache, die du nur beherrschen musst und dann kannst du darauf in alle möglichen Formate mappen. Ist wirklich praktisch. Schön. Schön, Thomas.
Ja, habe ich gern gemacht.
Toll.
Hab ich gut gemacht.
Ne? Hast du gut gemacht, ja. Wie hast du das gefunden? Ja.
Das sagt er jetzt nicht,
aber das weiß nicht. Ja. Ich habe das selber geschrieben.
Ja. Naja.
Nee. Ist das in .NET? Ich glaube, war auf Twitter irgendwie, hat es jemand geschrieben.
Ich weiß nicht mehr, der feine Herr benutzt noch Twitter.
Mhm. Also X.
X, Entschuldigung, ja.
Ist das in .NET 9 dann schon drin?
Das wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, es gibt in .NET 9 neue Überladungen für Timespan. Hm.
Schon wieder.
Ja.
Was fehlte denn noch? Wir haben da bald mal alles.
Ja, das ist vielleicht das als weniger Interessante im Preview 3. Also diese Timespan-Overloads, die sollen einfach dafür da sein, wenn du einen Timespan from Seconds oder from Minutes und so weiter machst, dann kannst du immer so ein Double ja angeben quasi als Parameter. Mhm. Und die Doubles haben ja ein Problem, dass bei bestimmten Zahlenwerten lassen die sich ja nicht ganz präzise abbilden, ne? Und haben dann immer so ganz viele Nachkommastellen.
Ja.
Und das wird halt dadurch verhindert, dass es jetzt neue Überladungen gibt, wo du mit Integer-Werten und so arbeiten kannst. Aber interessanter fand ich den Persistable Assembly Builder. Das war nämlich eines der wenigen Features, die noch gefehlt haben in .NET Core quasi. Mhm. Also was in .NET Framework gab. Und zwar die Möglichkeit, selber Assemblies zusammenbauen zu können per IL und so weiter, mit diesem IL Builder.
Ja.
Und die dann aber auch auf die Festplatte schreiben zu können. Also was sie jetzt schon seit längerem konnten, ist ja quasi so ein In-Memory-Ding zu machen. Also es gibt ja bestimmte Libraries, die kompilieren quasi zur Laufzeit neue Assemblies. So ähnlich wie das jetzt bei Rider beschrieben hat, ist für ihre Suchdinger da. Ne? Mhm. Und jetzt kannst du es halt auch auf die Festplatte schreiben. Das ermöglicht halt das dann Debugging und so weiter oder auch halt für andere Use Cases. Das heißt, wenn das noch jemand aufgehalten hat, nicht von .NET Framework zu wechseln, dann ist jetzt der Zeitpunkt mit .NET 9.
Weiß nicht, ja. Wahrscheinlich gibt es die wirklich.
Genau, ansonsten weiter mit den kurzen Nachrichten. Es wird in .NET 9 auch einen neuen Hybrid Cache geben und Updates zu dem iDistributed Cache. Das finde ich, sieht ganz, ganz gut aus. Ich glaube, wir hatten vor einiger Zeit mal über Fusion Cache auch geredet. Das ist ein ganz cooles Projekt, was quasi so ein Memory Cache mit Distributed Cache vereint.
Mhm, habe ich auch dunkel in Erinnerung. Und dann hat man aus bestimmten Größe irgendwie umswitcht oder so.
Ja, oder genau, oder je nachdem, ist halt lokal vorhanden oder nicht, guckt er immer und macht halt nach deinen Parametern so, dass es immer hoffentlich optimal ist. Und sowas ähnliches soll halt jetzt in .NET 9 direkt integriert werden mit dem Hybrid Cache. Und es soll auch in dem Zuge halt Updates zum iDistributed Cache geben, um zum Beispiel auch Keys löschen zu können, so eine Tagging-Möglichkeit, dass du auch ganze, also dass du so Gruppen quasi bilden kannst von Cache-Keys, die du dann gemeinsam löscht. Das sieht alles ganz gut aus. Und auch Span-Support, das war etwas, was ich mir immer gewünscht habe, weil aktuell sind die alle noch so Byte-Array-basiert und das ist halt nicht wirklich optimal.
Mhm. Hybrid Cache.
Genau. Dann GitHub Copilot Workspace ist auch etwas.
GitHub Copilot ist klar, das ist diese AI Assistant, ne?
Genau, und es gibt also eine Workspace-Variante bei GitHub. Das ist quasi die Weiterentwicklung von diesen von Copilot, in dem man halt mehr machen soll als jetzt irgendwelche Vervollständigungen in deinem Code, sondern du sollst in Zukunft quasi, wenn du irgendwie ein Code-Issue oder sowas hast, dann kannst du sagen, machen wir jetzt hier so ein GitHub Copilot Workspace aus diesem Issue und dann macht dir GitHub Copilot quasi, schlägt dir eine Liste schon vor irgendwie, was sind jetzt die To-Dos, die jetzt für dieses Issue irgendwie notwendig wären.
Ah,
Die kannst du ja nochmal anpassen, irgendwie diesen Plan. Mhm. Macht dir dann so eine Detailspezifikation draus, also welche Dateien müssten wohl wahrscheinlich wie angepasst werden. Auch die kannst du nochmal vorher bearbeiten. Und dann kannst du ihm sagen, okay, jetzt setz dich dran und arbeite daran.
Also das macht er
dann auch automatisch. Und dann macht er auch quasi diese Änderungen an den Dateien nach diesen Vorgaben.
Aber du kannst dann quasi
anhand der Liste jederzeit halt irgendwie einschreiten und sagen, okay, mach das jetzt hier nochmal anders und so, bis du dann zufrieden bist. Und dann kannst du einen Pull-Request halt daraus machen.
Das mache ich den ganzen Tag.
Bin mal gespannt, wie gut das in der Praxis funktioniert.
Kann man vielleicht mehr im Freibad rumliegen.
Auf dem Link findet ihr ein kleines Video quasi. Da sieht das ganz cool aus. Genau.
Krass.
Und ja, das wäre ja eigentlich auch ganz cool, wenn er einfach nur eine Liste für mich macht. So, hey, du musst das und das und das in der Datei machen. Einfach so eine To-Do-Liste. Mach das und das und das und das und das und dann kannst du ins Freibad. Ich meine, das alleine wäre schon ziemlich cool. Ne? Dann müsst du halt das nur beschreiben, was da ungefähr gemacht werden müsste. Und dann bist du,
vergisst du auch nichts. Ist da nicht Copilot so ein bisschen wie dein Boss irgendwie? So, der sagt dir, was du tun musst. Das ist
auch irgendwie cool. Du musst dann nur hier, da und das anpassen und da und das noch. Und hier Konverter und fertig bist du. Ab ins Freibad.
Ja, die Bosse, die sehen das ja alles nur an der Oberfläche. Ne? Und die sagen halt, ja, mach halt dir das. Und dann.
Ja, wir ja dann auch.
Nutzt du dann hier diese Light-Switch-App. Ja, und dann hast du den Client doch.
Ja.
Ja, weil New die Wahrheit. Das Problem. Genau, und die Wahrheit. Meine Damen und Herren, sieht da manchmal doch ein wenig
dunkler aus. Wo ist denn das Problem? Das ist nur ein Button, das hast du doch mal erzählt, oder?
Ja.
Oder war das wer anders, dass irgendwie ein Vorgesetzter damals gesagt hat, so ist das Problem, das ist nur ein Knopf, den sie da reinbauen müssen.
Ja. Wir könnten ja irgendwie so ein DevCouch Enterprise Copilot-Projekt starten, wo statt so ein Large Language Model sind dann ganz viele Freiberufler, die einfach auf diese Anfragen spontan reagieren und dann lostippern irgendwie, wenn da was kommt.
Ist das nicht ja so ähnlich wie in diesem Shop von Amazon, wo du quasi reingekommen bist?
Woraus kam irgendwie, das ist gar kein künstliche Intelligenz, sondern ich, irgendwie so 1000 Inder oder sowas,
genau, die das per Kameras das war doch dann, genau, das war doch dieser Supermarkt, du kannst, das hatte das Feature gehabt, du konntest reingehen, waren überall Kameras und die haben gesagt so, ja.
In dem Amazon Store.
In dem Amazon Stores, ja. Und es wird erkannt, was du dann nimmst, was du in den Warenkorb packst. Und dann kannst du rausgehen, ohne an die Kasse zu gehen, es wird automatisch abgerechnet. Wenn es Fehler gibt, dann sagst du Bescheid. Und aber das läuft halt so, ne? Und wir haben immer gedacht, so, ja, das ist dann eine KI, die dich beobachtet und die erkennt, was du machst. Dann hat sich aber jetzt letztens herausgestellt, das ist keine KI, sondern vor den Kameras vor dem Bildschirm sitzen Tausende von Indern. Und die beobachten, was du da kaufst.
Vielleicht billiger, oder?
Ja. Oh Gott. Und die haben uns jahrelang im Glauben gelassen, dass irgendeine KI macht das, ne?
Aber ja, ich glaube, die haben es tatsächlich über KI versucht, aber die hat halt sehr, sehr oft, ist die fehlgeschlagen. Also irgendwie am Ende so 50% oder sowas der Einkäufe musste irgendjemand mit der Kamera da nachschauen.
Witzig.
Naja. Jetzt kommen wir vielleicht noch zum Schluss zum ernsten Thema. MS-DOS 4.0.
Ist draußen?
Ist draußen. Der Quellcode davon. Haben wir lange drauf gewartet. Ich kann gar nicht mehr sagen, wie viele Jahre werden das schon sein? Mehr als 20 Jahre auf jeden Fall.
Ich wusste gar nicht, dass es ein 4-0 gab.
Ja, mehr als 30 Jahre müsste es ja
sein. Also 3-2 oder so erinnere ich mich dran. Mein erstes DOS war 5-0.
Ich weiß gar nicht mehr, welche Version überhaupt die letzte war.
4-0.
Die letzte. Also sind ja teilweise noch mit Windows 95, 98, so war immer noch ein DOS dabei. Also auch
schon das hieß dann, glaube ich, DOS 7 und so. Aber das letzte, was so standalone installiert, das war, glaube ich, 6.2.2 oder so.
Ich glaube auch.
Da gab es ja, habe ich neulich noch was drüber gelesen, dieses tolle Double Space, was dein Filesystem komprimiert hat. Was dann alles so langsam war irgendwie bei mir auf dem Rechner, dass man nichts mehr benutzen konnte. Und da gab es irgendwie einen Rechtsstreit mit der Firma Stecker, glaube ich, die das initial erfunden hatte. Microsoft hat das quasi nachprogrammiert und in, bitte nicht verklagen, Microsoft, falls das nicht geweiht ist, hat das in DOS 6.0 oder 6.2 oder so integriert, hat dann einen Rechtsstreit verloren, weil gesagt wurde, das ist ein Klon davon. Und dann wurden die gezwungen, das zu lizenzieren und haben das quasi ausgetauscht gegen das Stecker-Ding. Und das war dann, glaube ich, DOS 6.2.2 oder so. Egal. DOS 4.0, Open Source. Warum? Das haben die jetzt einfach mal so veröffentlicht.
Ja, im Prinzip, ich glaube, Auslöser war tatsächlich Scott Henselman. Der hat irgendwie so ein ganz alte 5¼ Zoll Disketten gefunden noch, wo das irgendwie drauf war. Und
ich kann mir richtig vorstellen, wie Scott Henselman bei Microsoft immer im Keller rumwühlt und irgendwelche Kisten aufmacht und sagt, oh,
er hatte tatsächlich, da musste er dann gucken auch irgendwie, hat dann dieses, brauchte noch ein Diskettenlaufwerk dann halt. Und dann mit dem ganz alten Connector musste er sich dann noch irgendwie so eine Platine irgendwie besorgen, wo er dann per USB das Ganze dann noch anschließen kann. Mhm. Und auf jeden Fall konnte er es dann irgendwie lesen. Und dann hat er irgendwie intern ein bisschen rumgefragt. Ich glaube, dann musste Microsoft noch IBM dann um Erlaubnis fragen. Die haben auch gesagt, ja, ist okay. Und jetzt ist es veröffentlicht. Die hatten auch schon vorher, ich glaube, Version 1 und 2 veröffentlicht. Genau.
Ah, cool. Ja, und das gibt es auf GitHub. Man kann sich hier irgendwie durch das Repo klicken. Ich
habe, glaube ich, sehr viel Assembly dabei.
Also, ja, ich versuche gerade nämlich auch, weil, also es hat so viele Unterordner, dass ich gar nichts weiß. Ach ja, okay, Assembler. Ja, vielleicht jetzt nicht so interessant irgendwie für einen.
Die haben sich noch richtig Mühe gegeben.
Aktuellen Entwickler, ne? Finde ich sowas wie den Doom Source Code in C oder so, den man vielleicht noch lesen kann, vielleicht noch ein bisschen spannender, aber naja. Ist auf jeden Fall richtig schön formatiert, wenn man sich den Source Code anguckt mit diesen hunderttausenden Kommentaren und Change History und so. Und dann sehe ich hier irgendwie 5 Zeilen Assembler und die Datei hat aber 76 Zeilen mit Kommentaren und Descriptions und so.
Ich habe hier gerade einen Kommentar gefunden in der boot.sql. At this time for DOS 4.00 we only have maximum 11 bytes left for translation und dann halt 10 Ausrufezeichen. Ganz wichtig. Übertreibt sich mit der Übersetzung, ja?
Ja.
Jungs.
Also es sieht schön aus, aber lesen kann ich es leider nicht. Schön.
Da gab es doch mal diese Config-Sys irgendwie, ne?
Config-Sys, Auto-Exec-Bat.
Und Auto-Exec-Bat, ne? Das waren die zwei wichtigsten Dateien.
Ja, genau. Da konnte man hinterher auch so Menüs einbauen, ne? Weil man musste ja irgendwie, also ich habe damals gerne Computerspiele gespielt, brauchte man ja entweder den EMM386, je nach Spiel, oder irgendwie den HeimEmsys oder
einen XMS-Speicher.
Und hinterher dann, als die Anwendungen quasi die CPU in diesen Protected Mode geswitcht haben, am besten gar nichts mehr an Memory Manager, was man so laden konnte. Und dann konnte man sich so Bootmenüs erstellen. Da habe ich immer viel mit rumgefummelt. Dass du beim Booten auswählen konntest, welche Speicherkonfiguration du laden willst.
Ja, je nachdem brauchst du dann noch für den Soundblaster auch noch mal irgendwelche Dinger, die du laden musstest.
Ja, vorher Setblaster-Variable.
Und jetzt hast du nur dieses krude Adlib gehabt. Das war nicht so schön.
Und wenn du dann irgendwann sogar eine Voodoo 2-Grafikkarte hattest?
Ach ja, das waren noch Zeiten.
Das ist damals ein Großteil meines BAföG für draufgegangen, für so eine Voodoo-Grafikkarte. Ich habe wieder eine Nachzahlung bekommen von 3 BAföG-Raten. Und das war so viel Geld, da habe ich mir gedacht, da muss ich mir jetzt direkt von so eine Voodoo-Grafikkarte kaufen. War ein tolles Wochenende.
Ich habe Geld zu Weihnachten geschenkt bekommen. Da waren diese ersten 3DFX-Voodoo-Karten draußen. Die musste natürlich jeder haben. Ne? Das war ja wirklich irgendwie ein totaler Game-Changer, als das damals rausgekommen ist. Und dann waren die nach Weihnachten, also in Düsseldorf in den Computerläden, haben die halt 100 Mark mehr gekostet als vor Weihnachten, die Arschgeigen. Ja. Aber man musste dann das halt trotzdem ausgeben, weil man musste das ja haben.
Ja. Und heute sind wir kein Stück besser.
Angebot gesagt, ne? Und Nachfrage. Inwiefern nicht besser?
Ja, ich meine...
Mit der Preisgestaltung oder was?
Wir plästern immer noch die Kohle raus für Spielzeug, oder? Ich meine.
Ach so. Ja, Computerspiel hat bei mir stark abgenommen, aber na ja, wobei...
Hast du nicht letztens diese neue Quest gekauft? Ja,
oder so? Wollte ich auch gerade sagen. Genau. Die liegt übrigens auch seit Weihnachten irgendwo rum. Irgendwo ist vielleicht benutze ich
den auch. Du weiß wolltest sie heute eigentlich mitbringen.
Ja, jetzt wo du es sagst. Ich habe beim Rausgehen zu Hause noch gedacht, ich habe irgendwas wollte ich noch mitbringen. Ja, mache ich nichts.
Aber wir meinen, haben wir nicht letztes, bei der letzten Sendung hatten wir doch irgendwie so eine Höreranfrage irgendwie und die konnten wir nicht wirklich beantworten.
Ja, und der Hörer hat auch nochmal geschrieben und ich bin jetzt auch gerade peinlich ertappt, dass wir vergessen haben oder ich habe es vergessen, es nochmal irgendwie auf den Tisch zu bringen.
Du musst ja jetzt nochmal 6 Wochen
warten. Ich finde es jetzt leider auch nicht. Na gut, 6 Wochen werden wir es nicht mehr brauchen, aber.
Dann hoffentlich sind wir diesmal schneller. In 2 Wochen oder so kriegst du deine Antwort.
Ja. Meine Entschuldigung an den Hörer, ich hab's vergessen, es hat einfach zu lange gedauert, bis die nächste Sendung kam. Gut, dann enden wir an dieser Stelle.
Wir beenden an dieser Stelle.
Mit einer Hymne.
Haben wir noch ein Lied?
Ja, wir haben noch, glaube ich, das hier, also die grüne Taste, habe ich mir gemerkt, ist das Outro.
Okay, dann.
Soll ich die Taste drücken?
Drück die Taste.
Ich drück die Taste. Tschüss.
Tschüss.